Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt. Also, ja, dass stimmt. Ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachrichten anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt tausend Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen,
die Aber Tür. Die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein, gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten, das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber...
Du musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App, und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge, und dann schlägt dir Clark Angebote vor. Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit wieder rufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja.
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten, Tarkan Bakci. Das bin ich und Christian Huber wieder vor dem Mikrofon. Ich habe jetzt gerade aus Versehen mein Hoodie wieder aufgesetzt.
Du hast aus Versehen dein Hoodie aufgesetzt?
Ich habe mir das angewöhnt, weil normalerweise...
Hängst du viel mit mir ab? Spiegelst du mich?
Nee, es ist, finde ich, unhöflich, normalerweise Hüte in Räumen zu tragen.
Ja.
Es sei denn, man hat kreisrunden Haarausfall. Shoutout an alle Rocket Beans.
Aber
ist das okay. Da ist das völlig in Ordnung. Aber irgendwie habe ich das so drin, dass ich das irgendwie unhöflich finde, ohne das auf andere zu projizieren.
Aber ist eine Kapuze ist doch kein Hut. Eine Kapuze ist ein Teil des Sweaters.
Das stimmt.
Und im Endeffekt ziehst du nur mehr von deinem Sweater an. Weil beim Hut bin ich bei dir. Ein Hut drin auflassen ist immer irgendwie komisch, wobei beim Cap ist wieder was anderes, finde ich. Aber eine Kapuze zählt zum Pulli.
Das stimmt. Und ich habe es auch so, dass ich das nicht bei anderen unhöflich finde. Ich habe nur das Gefühl, ich bin gerade unhöflich.
Ja.
Und habe aber jetzt, wo das Wetter auch ein bisschen umgeschlagen ist, meine Leidenschaft für Kapuzen ein bisschen entdeckt.
Ja.
Also das, was du vor 20 Jahren hattest, dieses, ich werde jetzt nur noch Kapuzenpullis tragen und wie Mr. Robot irgendwie rumlaufen.
Lustigerweise war es am Anfang so ein bisschen... Wir haben ja mal drüber geredet, dass jeder so sein Ding braucht. Also
sein
für das
Ding?
Man, wenn man so wiedererkannt werden will.
Ja, okay.
Keine Ahnung. Ein Iro, wenn du ein mittelmäßiger Journalist bist, zum Beispiel.
Oder okay, so. Shots fired. Alles klar.
Das war Spaß.
Alles klar.
Das war Spaß. Und mein Ding war
so ein Markenzeichen halt.
Ein Markenzeichen. Und mein Ding war, ich war halt mittelmäßiger bis schlechter Musikproduzent.
Mhm.
Und mir zieht's ja wirklich dauernd. Und dann habe ich gedacht, das verbinde ich damit, dass ich ein Markenzeichen brauche. Dann bin ich aber jetzt immer der Typ, der die Kapuze vom Kapuzenpulli aufhat. Und früher hatte ich auch noch, ich hatte ganz oft Caps auf und so. Und dann war ich immer der Typ mit dem Cap und der die Kapuze über dem Cap
aufhatte. Du hast den Trend angefangen.
Glaube ich nicht, aber ich habe den fortgeführt,
sagen wir mal. Alles klar. Und als Mr. Robot rauskam, dachtest du, er ist cool oder dachtest du, ah, scheiße, und jetzt bin ich ja für immer Mr. Robot?
Ja. Hm. Na, das stimmt aber nicht, weil es gibt nicht nur die Kapuze, die mich mit Mr. Robot verbindet, sondern die Socially Awkwardness.
Ja, ich habe das Gefühl, damals, als wir viel zusammengearbeitet haben beim Neo Magazin und du dann geschrieben hast, ich hatte auch immer das Gefühl, wenn ich zurückgeguckt habe, ich höre Hintergrundmusik und ich höre, du hast im Kopf ein Voice-Over, wie du irgendwas erzählst. Ich habe immer so ein...
Das stimmt ein bisschen. So, I woke up in this cage. Ja. Where am I?
Wir sind gefangen in dieser Gagmine.
Ja, genau.
Wir müssen arbeiten. Arbeiten wir, um zu leben, oder leben wir, um zu arbeiten? Und das habe ich dann immer gehört in deiner Stimme als Voice. Es hat sehr so ausgesehen, als wirst du gerade ein Voice-Over durchleben.
Aber es ist schon ein bisschen so, dass die Kapuze, finde ich, ist schon so ein bisschen wie ein Schneckenhaus eigentlich. Also wenn man in so einem Autorenraum sitzt, weiß ja selber, dann ist da nicht irgendwie, jeder hat so ein Cube, wie man es aus so Großraumbüros kennt.
Naja, also was ich so gehört habe, mittlerweile haben da schon einige.
Ja, das stimmt auch wieder ein bisschen.
Also es wurde ordentlich geupgradet, habe ich gehört.
Aber nicht, als wir dann noch waren. Und auch in den Autorenräumen, wo ich so in letzter Zeit saß und so, ist es halt so, du sitzt meistens an einem großen Tisch und dann gibt's halt Phasen im Laufe des Tages, wo man miteinander spricht und sich irgendwie zusammen was aushängt und dann arbeitet aber auch jeder mal wieder für sich. Und bei mir war es schon so, dass ich dann halt die Kapuze aufgesetzt habe und quasi wie so Scheuklappen bei einem Pferd und dann Kopfhörer auf und ich habe dann halt so Regengeräusche die ganze Zeit, also das heißt Regengeräusche, Regen die ganze Zeit gehört und konnte dann dadurch besser arbeiten. Aber warum hast du jetzt die Kapuze? Aus Gemütlichkeitsgründen?
Ich habe die wiederentdeckt, weil ich weiß nicht mehr worüber, aber irgendwelche, ich weiß nicht, wie ich da gelandet bin, aber diese Kapuzen, die es im Mittelalter gab. Und die finde ich irgendwie cool. Und ich war, also, kennst du die halt so ein ganzes, also die nicht an dem Pulli angenäht sind, sondern im Mittelalter hatte man ja so Kapuzen, die man quasi so drüber gezogen hat.
Ja, na klar. Ja, also kenne ich vor allem von so Henkerbildern.
Ja, genau.
Und kennt man auch viel von Game of Thrones und House of the Dragon und so.
Und irgendwie finde ich die
typisch
cool.
Mittelalter. Ja.
Ja, klar.
Das ist der Zeit halt, wo es Drachen gab. Ich finde die auch cool. Ja,
und die sind irgendwie, also ich finde, die könnten nochmal wieder zurückkommen. Übrigens, total verrückt, aber kennst du diese Mützen, die dann später im Mittelalter kamen, die sehr schwer zu beschreiben, wenn du dir die Medicis vorstellst.
Ja, stell ich mir vor.
Die haben doch immer was auf dem Kopf, so Mützen mit so einer Krempe, die so ein bisschen aussehen wie so eine Kochmütze, so ein bisschen.
Das hatte
so,
ich auch erst im Kopf, aber die nicht so hoch sind wie eine Kochmütze.
Genau, sondern die sich auch so runterhängen. Ja, genau. Und total verrückt, aber eine Theorie, wo die herkommt, diese modische Erscheinung, ist, dass früher, wenn halt die Leute mit diesen Kapuzen gereist sind und dann sind die irgendwo reingekommen und dann brauchte man die Kapuze ja nicht mehr, musste die abnehmen. Das Problem war, man konnte das nicht machen wie jetzt, wo die angenäht ist, dass man die einfach wegmacht, sondern muss die halt abnehmen und dann irgendwie mit sich tragen, irgendwie unangenehm.
Ah, nervig,
Und coole Kids haben dann angefangen, die so umzukrempeln, auf links zu drehen quasi und auf dem Kopf zu tragen.
Ah, wie so ein gerollter Beanie.
Wie so ein gerollter Beanie. Und das war damals so eine quasi Notlösung, aber weil das coole Kids waren, die das so ein bisschen gemacht haben und so ironisch auch, so ich trage jetzt die Kapuze auf den Kopf, damit ich sie nicht irgendwie mit mir rumtragen kann, wurde das so ein modisches Ding. Oh. Und so sehr, dass irgendwann die Mützen direkt in der Form hergestellt wurden. Und dann war das eine neue modische Mütze.
Kannst du erzählen, warum du so viel zu Mützen hältst?
Nein, ich frage mich, ich weiß es nicht.
Du musstest irgendwas anderes machen.
Ich weiß es nicht mehr, wo das kam.
Musstest du vielleicht ein Event vorbereiten, das du moderiert hast?
Oh, du willst auch eine Überleitung hinaus.
In der Zeit haben wir nämlich, du hast so ein Event moderiert, so ein Autoren-Event von der Buchhandlung von Hugendubel. Und in der Zeit, wo ich wusste, du musst da viel vorbereiten, du musst da viel lesen, hatten wir sehr viel Kontakt. Wir haben sehr viel auf WhatsApp hin und her geschrieben.
Ja, das kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Das war auch ein sehr spannendes Event. Und ich hatte dafür tatsächlich viel recherchiert, aber über die verschiedenen Autorinnen und Autoren. Das war so ein Event, wo ganz viele Autoren da waren, die wir dann interviewen durften. Also Mona Amesian, eine liebe Kollegin von uns, und ich. Und da habe ich sehr viel zu den Autoren und Autorinnen aber recherchiert und auch einiges Verrücktes rausgefunden.
Ja.
Also zum einen ist es voll spannend, finde ich. Ich meine, wir schreiben beide selber. Und ich würde sagen, wir schreiben auf eine ähnliche Art und Weise.
Panisch.
Aber panisch und
getrunken.
Mit Stress im Nacken. Aber wenn man, glaube ich, 100 Autoren und Autorinnen fragt, wie ist dein Schreibprozess, kriegt man 100 verschiedene Antworten.
Ja.
200. Und das fand ich da, 200, ja genau. Und das fand ich da auch voll spannend. Und es gab eine Autorin, die hat total verrückte Sachen erzählt. Die meinte nämlich, dass sie, also das hat sie nicht nur bei dem Event erzählt, sondern das habe ich dann halt auch in Interviews von ihr dann gehört, dass sie halt Also sie schreibt Thriller und sie plottet vorher nicht. Also so wie du und ich arbeiten ist, glaube ich, oder ich zumindest, ist, dass ich vorher weiß, was passiert.
Zumindest, ja, zumindest sehr grob. Und also bei mir ist es so, ich weiß halt zumindest, wo ich am Ende hin will. Also ich stelle mir immer die Frage, wie ist meine Hauptfigur am Ende?
Was schreibst du nicht auch das Ende zuerst?
Habe ich jetzt bei meinem letzten Buch gemacht, habe ich das Ende zuerst geschrieben, habe mir mein Leben gerettet tatsächlich.
Ja, das könnte ich, glaube ich, nicht. Ich schreibe gerade auch aktuell an dem nächsten Roman und ich muss recht chronologisch vorgehen und ich weiß immer bis zur Hälfte genau, was passiert.
Du hast gerade einfach so gedroppt, dass du den nächsten Roman schreibst, aber okay.
Stimmt, habe ich noch nirgendwo gesagt. Ne? Nee. Ja, ich bin gerade dabei, kommt nächstes Jahr vielleicht, ich gebe ein Update.
Ja.
Das war ein Fehler, oh nein.
Rot gerade. Warum ziehst du deine Kapuze jetzt komplett übers Gesicht?
Naja, jedenfalls.
Geht's um Kapuzen?
Bis zur Hälfte ungefähr über so einen Menschen im Mittelalter, der den Hutmarkt revolutioniert.
Wie heißt es? Boys from the Hood.
Oh, aber ich sag noch nichts zu dem Roman aktuell. Das ist noch in seiner Schaffensphase. Das war ein Fehler.
Ist okay. Ich schneid's nicht raus.
Okay. Jedenfalls bis zur Mitte ungefähr und dann gucken, wo es hinführt. Und sie hat gesagt, sie fängt ohne Plan an, sondern sie braucht was sie irgendwie fasziniert. Irgendeinen Artikel oder was auch immer, irgendeine Idee.
Ja.
Fängt dann an, die erste Szene zu schreiben. Also mit so einer Szene, die sie wirklich so wirklich abholt, meint sie.
Ja.
Und dann schreibt sie einfach so weiter und fragt sich am Ende der Szene immer, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren könnte.
Oh, das ist geil.
Und versetzt sich halt in die Charaktere rein. Sie meint, das klappt bis so drei Viertel des Buches. Dann merkt sie, fuck, ich hätte planen müssen, wo das hingeht.
Ja.
Hat eine kurze Sinnkrise, erkennt dann, worum es in dem Buch eigentlich geht und fängt wieder von vorne an, das zu bearbeiten.
Ich finde das mega spannend, weil wenn man von der klassischen Heldenreise spricht, also wenn deine Hauptfigur macht die Entwicklung durch, dann ist es so, wenn man bei Filmen oder Büchern darauf achtet, dass der oder die Protagonist ungefähr bei drei Vierteln eine Sinnkrise hat, dann erkennt, wo es wirklich hingeht und dann das Problem löst oder eben versagt. So. Ja. Und das finde ich geil, dass sie das ins echte Leben
überträgt. Unbewusst. Aber sie hat noch zwei Sachen erzählt, die mich nicht mehr losgelassen haben. Also die hat das, also ich habe das ja recherchiert und da sie es erzählt. Sie heißt übrigens Tess Gerritsen, ist eine sehr erfolgreiche Thriller-Autorin. Und sie hat von einem Fall erzählt, der klingt wie ein Buchanfang.
Ja.
Also sie ist schon eine bereits erfolgreiche Autorin, kriegt, hat auch viel Kontakt zu, weil sie ja Thriller
das
schreibt.
Das ist jetzt in echt,
so.
Das passiert
das
nicht
ist
in dem
echt,
Buch.
Das ist in echt. Hat viel Kontakt zu Polizisten und Co. und ist im regen Austausch. Und dann schreibt ihr eine ehemalige Polizistin, hey, großer Fan, lass doch mal treffen und quatschen.
Mhm.
Und die trifft sich mit ihr, weil für eine Autorin immer super.
Genau, kriegst Insider.
Genau.
Irgendwie, ja.
Und dann kommt da bei dem Treffen so langsam, merkt sie, diese Frau weiß sehr viel über mich.
Die Polizistin über die Autorin.
Ja, wann ich wo gewohnt habe, wie ich umgezogen bin, fragt mich viel über meinen Ehemann aus. Und dann irgendwas ist hier off. Und fragt dann irgendwann einfach, sag mal, und sie will auch, die Polizistin will sehr spezifisch über den Rechercheprozess zu einem Buch etwas wissen.
Okay.
Und dann fragt sie irgendwann, sag mal, woher weißt du das alles? Das ist ein bisschen gruselig. Und dann sagt die Polizistin, okay, Folgendes, ich arbeite gerade an einem Fall.
Ja.
Ich bin, also ich war nicht im Ruhestand, sondern ich glaube, es heißt Cold Case Unit, wenn ein Fall zurückliegt.
Der eigentlich als nicht gelöst, aber abgeschlossen gilt, weil man nicht mehr lösen kann, oder?
Das ist genau, der so
wo aussichtslos.
Einfach, ja, oder wo einfach die Ressourcen nicht da sind, um zu sagen, wir bleiben jetzt die nächsten 20 Jahre auch noch dran, sondern wir haben ja andere Fälle.
Maskenaffäre in Deutschland zum
Beispiel. Da müssen wir jetzt eher die Ressourcen darauf lenken, sorry. Und sie hat gesagt, wir wissen, dass du in Kontakt mit einem Serienmörder bist. Und
die
Autoren so, was? Wir wissen das, weil, also denk doch mal nach, sag uns doch, hilf uns irgendwie. Sag uns, wie du da diese Infos zu deinem Buch hast. Ich so, was ist hier, was geht? Das ist genau wie du gerade so.
Die
was?
Polizistin sagt zur Autorin, wir wissen, dass du Kontakt zu einem Serienmörder hast.
Ja, und sie so, ich hab kein Kontakt, wie kommt der da drauf? Und sie sagt, uns ist das sehr bewusst, weil zu dem Buch, das, was du schilderst, das ist das genaue Vorgehen von diesem Serienmörder.
Oh mein Gott.
Und da sind Sachen drin, die wir nicht an die Öffentlichkeit eigentlich gelassen haben. Und wie hast du diese Infos bekommen?
Ja.
Du musst über irgendwelche Ecken Kontakt zu diesem Mörder haben oder zu jemandem, der was weiß. Bitte sag uns, woher. Und sie muss dann halt sagen, alles ausgedacht. Ich habe mich einfach in diese Person reinversetzt und überlegt, was würde sie als nächstes tun.
Aber das haben ist die mein die dann Prozess. Verhaftet einfach als, also,
also ich glaube, die hatten vermutet, dass ihr Ehemann irgendwas damit zu tun hat.
Ah, okay.
Aber es hat sich dann aufgelöst, weil die nicht weiterhelfen konnte, weil sie wirklich gesagt hat, mein Prozess ist, ich gucke einfach, was von da aus passieren könnte.
Logischerweise, also ja. Wie würde sich ein Serienmörder verhalten?
Genau.
Oh, wie krass.
Total
aber verrückt. Aber wo war der, weil du ja meintest, bei der ist es so, da gibt es einen Artikel oder einen Funken oder so, der die dann anspringt und der dann quasi die Geschichte entzündet in ihrem Kopf. Gab's
kann sowas? Sein, das weiß ich leider nicht okay. mehr aus dem Kopf, aber es gab etwas.
Sie hat jemand umgebracht. Das ist es.
Gutes Story. Das inspiriert mich gerade für ein geiles ja. Buch. Nee, das weiß ich nicht mehr genau, würde es aber ein bisschen erklären.
Ja, ach krass.
Und das ist mega krass. Zweite krasse Story von ihr fand ich, wo sie halt in einem anderen Interview darüber geredet hat, dass es irgendwie, egal wie verrückt was klingt, meistens ist die Realität verrückter.
Ja,
und,
ist echt so.
Sie hatte Kontakt zu jemandem, der ist irgendwie, also sie hat eine Leidenschaft für Mumien und das alte Ägypten. Und sie war früher Ärztin und hatte Kontakt zu einem Ägyptologen, der meinte, hey, wir haben hier so eine Mumie und wir wollen die scannen in einem Krankenhaus bei dir in der Nähe und hättest du nicht Bock mitzukommen und zu gucken? Und sie so, ja, voll, mega,
ja.
Das ist absolut mein Ding. Und es gab da ein bisschen Probleme, weil das Krankenhaus gesagt hat, ja, theoretisch brauchen wir die Einverständniserklärung der Mumie, dass wir sie scannen dürfen. Das hat sich da ein bisschen gezogen. Dann wurde das gelöst. Und dann war sie da und hab gemerkt, das ist ein geiler Moment, weil stell dir vor, wir scannen jetzt diese Jahrtausende alte Mumie
ja.
und wir finden irgendwie eine Schusswunde oder so.
Oh.
Und dachte, das ist ein geiler Start
das
für ein Buch.
Ein geiler Start für ein Buch.
Hat ja, das Buch geschrieben. Und nachdem das Buch rauskam, Monate später, hat sie mit irgendwem anders gequatscht. Und dann, ich glaube, es war auch ein Ägyptologe. Und der meinte dann, ja, cool mit dem Buch und so. Und es voll cool, hast dich da wahrscheinlich von echten Ereignissen inspirieren lassen. So, nee, das habe ich mir tatsächlich ausgedacht. Weil
ja.
er meinte, nee, das kommt schon oft vor. So, wie was?
Das
ja, also wir hatten da schon einige Male, dass man halt Mumien inspiziert und merkt, oh, die sind nicht tausende von Jahre alt. Die Frau, die da drin steckt, ist vor ein paar Monaten gestorben. Und
What?
Es gab einen Fall, den er genannt hat, wo dann eine Mumie gescannt wurde, wo klar war, dass, also man kann ja Museen zum Beispiel sagen, hey, wir haben hier was gefunden, wollt ihr es haben?
Ja.
Und das Museum hat dann, ich glaube, irgendwen da beauftragt, mit dem er zu tun hatte, der dann eben gemerkt hat, diese Mumie sieht aus, als wäre sie ultra alt, aber die hat keine Zähne mehr. Das ist ganz unnatürlich. Mhm. Das machen eigentlich, das haben die früher nicht gemacht.
Und die dann, Zähne bleiben erhalten bei dem Mumifizierungsprozess?
Ich glaube ja, aber vor allem der Vorgang ist nicht vorgesehen,
dass man die
Zähne
zieht.
Zu entfernen.
Ja.
Haben die besser untersucht und haben gemerkt, das ist ein Mordopfer in den letzten 10 Jahren und die Mumifizierung wurde künstlich gemacht.
Oh mein, das ist
und
aber clever, Alter.
Die Leute, ja, die Leute, die sie umgebracht haben, wollten einmal halt die Leiche verschwinden lassen,
ja.
was super clever ist, wenn du die dann so mumifizierst, an so ein Museum verkaufst.
Das ist mega schlau, das ist Doppelkohle.
Ja, Doppelkohle, wurden dann gepackt. Und er meinte, ja, das ist ein Ding. Und sie so, what the fuck? Okay, ich dachte, ich habe irgendwie das krasseste, kreativste Ding aller Zeiten hier am Laufen gehabt, aber die Realität ist noch krasser.
Das ist echt verrückt.
Ja.
Ich finde es interessant, wenn so eigentlich so Sachen, die man nur aus dem Film kennt oder die man sich verrückterweise ausdenkt oder so weiter, dann in die Realität reinschwappen. Ich habe letztens gelesen, jetzt durch die krasse Trockenheit in Italien trocknen teilweise die Seen und Flüsse aus. Mega tragisch. Aber es gibt einen Berufszweig, der krass drunter leidet, und zwar ist es die Mafia. Und zwar werden hast du es gelesen?
Ja.
Und in diesen austrocknenden Seen und Flüssen tauchen immer mehr
einbetonierte
Leichen auf, wo irgendwo so die Ndrangheta oder die La Familia vor Ort halt sich eines Problems entledigt hat und die wissen nicht mehr, wohin mit ihren Leichen. Das finde ich so
super
krass.
Tragisch. Ja, vielleicht mal mumifizieren.
Mumifizieren wäre eine Idee auf jeden Fall.
Ja, das ist total verrückt. Apropos Realität, die verrückter klingt als jedes Buch. Ich habe eine Geschichte mitgebracht
ja.
aus der Realität. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon oder vielleicht später.
Ich sag mal, was ich mitgebracht habe. Und zwar, ich habe zwei Rubriken mitgebracht, und zwar Ja oder Nein und Dinge, die du nicht über mich wusstest.
Ich habe eine neue Rubrik dabei.
Okay, die wir müssen 5 Folgen machen.
Ja, und die Geschichte, die ich dir vorstellen möchte, ich glaube, das will ich dann später machen, ist wirklich etwas, das ist wirklich passiert, wo ich denke, ja, das ist einfach ein Film. Und das würde ich dir gerne vorstellen, so ein kleiner Geschichtsausflug wieder.
Dann jetzt kurz Ja oder Nein?
Ja, jetzt kurz Ja oder Nein.
Dann, ja oder Nein? Ja oder Nein?
Ja.
Ja.
Dann fange ich mal an zu klopfen.
Bitte.
Ja oder Nein?
Okay, ich habe hier, willst du ja kurz erklären?
Ja, wir werden gleich. Ich weiß nicht, warum wir es immer erklären müssen. Das erklärt sich von selbst. Vor allem, wir.
Für jede Minute, die rumgeht, bin ich froh.
Wir respektieren die Regeln ja nicht mal. Nein. Ich erkläre immer, ja, gleich werden Thesen vorgestellt. Das sind keine Thesen. Nee, du sagst einfach Dinge und ich ordne sie ein.
Ja. So, okay. These 1. Alles rausgeholt. These aus der Community. Bei einem College-Blog nach dem Abreißen des Papiers den restlichen Rand entfernen oder dran lassen? Ja oder nein?
Also, da muss ich mich kurz an meine Schulzeit zurückerinnern, als ich viele College-Blöcke genutzt habe.
Also im College warst?
Als ich im College war, genau. Die und ich hatte eine Zeit lang versucht, keine Mappen mehr zu nutzen, weil ich wollte so effizient wie möglich sein oder halt so faul wie möglich.
Aber was heißt denn keine Mappen?
Weil man hat ja früher immer eine blaue Mappe für Mathe, eine rote Mappe für Englisch, eine gelbe Mappe für Deutsch.
Oder halt Hefte.
Ja, so Hefte, genau.
Und eine Mappe ist, wo du Sachen rein.
Ah, das meine ich, meine Mappe.
Ja, aber ich hatte immer so
Schulhefte. Mappe, also eine Mappe ist, wo du Sachen reinheftest und ein Hefter ist,
wo du Sachen reinmappst. Schulhefte hatte ich halt. Also so, weißt du, was ein fucking Schulheft ist?
Ja, weiß ich. Ja. Aber die waren ja, die haben sich ja komplementiert. Es gab die haben sich ergänzt. Mhm. Es gab eine Mappe für halt lose Blätter, für Arbeitsblätter und so. Stimmt. Und ein Heft für so Aufgaben.
Ja, das stimmt. Okay, bin ich bei dir.
War das bei dir auch so? Blau, Mathe, Gelb, Deutsch? Und bei euch war wahrscheinlich dann so frei wählbar oder so?
Bei uns, ich glaube, wir konnten selber alles aussuchen. Ich weiß nicht, Rot war Deutsch, das weiß ich noch.
Rot war Deutsch?
Rot war Deutsch.
Oh, das ist aber auch eine gute, also das ist eine gute Ja- oder Nein-Frage. Die Mappenfarben zu den Unterrichtsfächern. Weil da irgendwie ergibt das für mich gar keinen Sinn, dass es irgendwie anders sein sollte als Gelb, Deutsch, Rot auf jeden Fall Englisch und Blau auf jeden Fall Mathe.
Ja, ich glaube, Blau war bei uns auch Mathe. Ich glaube, ich hatte Grün noch für irgendwas.
Bio.
Bio hatte ich gar keine Mappe. Da war ich war so schlecht in Bio. Ich wäre in Bio in der Oberstufe wäre ich fast durchgefallen, weil ich diese Mendelschen Vererbungsgesetze nicht verstanden habe. Ich habe einfach nicht verstanden, wie Erbtheorie funktioniert.
Ja, also ich kann da überhaupt nicht mitreden, weil ich habe sehr früh Bio abgewählt auch.
Ja, ich auch, sobald es ging. Auf jeden Fall, genau, es gab Mappen und Schulhefte. Mhm. Und dann meinst du, du wolltest
irgendwann. Achso, ich wollte die Effizienz steigern. Statt, wenn ich für eine Schulmappe irgendwie auf dem College-Block was geschrieben habe, rausgerissen, reingeheftet, habe ich gesagt, ich habe jetzt einen College-Block für Mathe, einen College-Block für Deutsch, einen College-Block für so und so. Und dann gar nicht erst das ausreißen, sondern einfach da drin lassen. Und das Ganze wie quasi ein Heft benutzen.
Das ist dumm, weil dann kann man gleich ein Heft nehmen.
Eigentlich. Das stimmt, das ist mir dann auch aufgefallen.
Was ich gemacht habe, war, das habe ich bei meiner großen Cousine gesehen, von der ich mir alles Coole, die war dreieinhalb Jahre, oder ist immer noch dreieinhalb Jahre älter als ich, alles Coole, was ich in der Schule jemals gesagt, gehört, gemacht habe, habe ich mir von der abgeguckt. Und die hatte so ab der 10. Klasse oder so, hatte die so einen Leitsordner, den man hier, sehr viele stehen sie bei uns im Büro, weil ich die von zu Hause mitnehme, wo meine ganzen Steuerchaos-Sachen drin sind. Und so einen hatte die und hat dann unterteilt mit so Abtrennblättern die einzelnen Fächer. Die hatte alles in einem
Ordner. Habe ich danach auch in der Oberstufe gemacht.
Das fand ich so cool.
Finde ich auch super. Also ich habe mir früher als Kind immer vorgestellt, dass wenn man den Aktenkoffer meines Vaters aufmacht, da so Ordner drin sind. Für mich war das so, so Ordner so erwachsen.
Was war drin?
Weiß ich bis heute nicht. Einfach ein kleinerer Koffer.
Ja, genau. Oder wie bei Pulp Fiction, dass man so rausgeleuchtet hat und man nie erfahren, was drin ist. Warst du auch so, dass du am ersten Schultag, war ich ausstaffiert, würde ich mit 1,0, als würde ich vier Klassen überspringen und dann mit 1,0 Abitur.
Und dann ging der Verschleiß los. Ja. Und am Ende des Schuljahres kam man, also als würde man aus dem Krieg irgendwie zurückkommen, mit der Hälfte der irgendwie Sachen, die man mit reingebracht hat, zurück und alles ist so völlig verschleißt.
Ich habe ab dem zweiten Tag ging es so bergab, ohne Scheiß. Warst du jemand, der seine Hefte, Hefter, Ordner und so bemalt, bekritzelt, beklebt
hat? Nein, also ich habe sehr viel gekritzelt.
Du zeichnest ja sehr gut.
Naja, ich zeichne. Ja. Sehr viel gekritzelt, aber sehr, also ich habe halt sehr viel über Ästhetik gelernt. Das heißt, dass ich, wenn ich was lernen musste, versucht habe, ein perfekt aussehendes Arbeitsblatt zu machen. Und immer, wenn mir was nicht gefallen hat, ästhetisch, musste ich es neu machen. Durch diese Wiederholung kam dann der Inhalt irgendwann in meinen Kopf rein.
Okay, mach mal ein Beispiel. Also wenn da jetzt eine Mathe-Algebra-Aufgabe steht, dann.
Genau, wenn ich jetzt eine Mathe-Algebra-Aufgabe hatte und dann habe ich gekritzelt, irgendwas war falsch, dann habe ich das durchgestrichen, das sah nicht schön aus, dann habe ich die Aufgabe nochmal gemacht in sauber.
Ach krass.
Und dadurch diese Wiederholung habe ich mir das gemerkt. Oder auch in Deutsch oder bei Englisch Arbeitsblättern oder so. Es muss dann irgendwann immer ästhetisch schön aussehen.
Wenn wir in einer Klasse gewesen wären, dann hätte ich die Klasse bestanden, indem ich die von dir zerknüllten, nicht ästhetischen Blätter genommen hätte, meinen Namen drauf geschrieben hätte und die abgegeben hätte.
Ja, das kann sehr gut sein. Also es war so eine Lernmethode und das war aber dann nur in Klausurphasen, also nicht im Alltag verwendbar. Mhm. Im Alltag oder im Normalbetrieb sahen meine Blätter aus, beschmiert und es waren richtige Arbeitsblätter.
Und was war mit den Ordnern selber? Also weil ich hatte dann auch irgendwann so, meine Eltern dann irgendwann überreden dürfen, dass ich auch so einen Leitsordner haben durfte. Mhm. Und hab den dann mit allen möglichen Aufklebern aus irgendwelchen Skate-Shops in Nürnberg.
Oh, du warst so ein Alternativtyp.
Ich war so ein Typ.
So ein cooler.
Ja, wo so ein Shorties-Aufkleber oder Terra X.
Boah, oder Terra X, wo kommt das jetzt?
Terra X war der coolste Skateladen oder einer von den zwei coolsten Skateläden in Nürnberg.
Ich habe jetzt an die fantastische Doku-Reihe vom ZDF gedacht.
Nirvana-Aufkleber, Rage Against the Machine
und Terra X. Ich liebe Death Metal, ich liebe Skaten und ich liebe Dirk Steffens. Von Terra X.
Ich finde geil, dass du bei der Musikrichtung, habe ich gesehen, wie du gestruggelt hast, bei der coolen Sportart gesehen, wie du gestruggelt hast, aber der Kommentator, Moderator von Terra X ist dir sofort eingefallen.
Terra X ist eine fantastische Sendung,
ja,
wirklich.
Ja, ich liebe das auch.
Riesenfan, allein der Vorspann ist krass.
Was findest du da am besten, wenn die irgendwelche geschichtlichen Sachen nachspielen, was weiß ich, die Schlacht vom Teutoburger Wald oder so, oder wenn die vor so Verbraucherschutzsachen waren?
Nein, das hasse ich.
Ich mag das eigentlich auch nicht.
Und ich liebe diese Geschichtssachen, die auch immer, also super mit so viel Produktionsvalue nachgespielt werden, wo ich glaube, also ein Großteil der Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland wäre arbeitslos, wenn es Terra X nicht gäbe, weil die so ein riesen Ensemble an Leuten haben, die dann sich irgendwelche Bärpelze überwerfen und dann irgendwelche germanischen Stammesführer spielen.
Das ist so aufwendig gemacht, ne? Wo dann so einfach nur so eine kurze Szene, wo, was weiß ich, die Römer bei der Schlacht im Teutoburger Wald die Taktik besprechen. Da ist eine Zeltstadt aufgebaut.
Ja.
Da haben die Requisite hat so ein Brett, so eine Mischung aus Brett und Karte, wo die dann so kleine Legionen rumschieben.
Und es sind ja auch immer nur so 20-Sekunden-Snippets.
Ja,
also,
kein Film.
Wo dann quasi die Erzählerstimme sagt, Rom im 16. Jahrhundert. Dann siehst du halt die aufwendigste Kulisse aller Zeiten für 20 Sekunden und dann ist plötzlich wieder im Studio und Harald Lesch erzählt irgendwas.
Ja, ist voll geil. Das ist richtig.
Also Shoutout an Terra X.
Terra X ist der Shit.
Ist Wahnsinn. Allein der Vorspann hat, glaube ich, mehr Geld gekostet als so manche Netflix-Serien.
Der Vorspann ist mit Dinos, ne?
Es ist alles. Es fängt an bei wirklich der Entstehung der Erde und in so einem Zeitraffer geht es über die Dinos bis hin zu Schlachten im Mittelalter und dann, was ich mega clever finde, so ein Schwert, das quasi in der Schlacht in den Boden gesteckt wird, sinkt ein und wird dann von Forschern wieder ausgegraben.
Oh, geil,
und es ist so richtig so, wow, okay, ich bin on board. Erzähl mir alles.
Da war schon ein Budget scheißegal, ne? Also ich kann mich erinnern, da hieß es irgendwann mal, wir können für die und die Mats nicht Hugo Egon Balder anfragen, weil er verlangt 7 € zu viel. Und dabei beim Intro von Terra X.
Ja, das ist die,
Cash.
Das ist die Budgettorte, wo dann die Öffentlich-Rechtlichen sagen, wir wissen nicht mehr, kann uns jemand bei unserem Haushalt helfen? Irgendwie ZDF Neo für alle Sendungen so aufgelistet. Alle haben so 2% Budget und dann Terra X 99%.
Wie diese Food-Pyramide, wo unten Internet hingeschrieben ist,
Und oben,
Terra X.
Ja, genau. Oben alles andere. Und so, keine Ahnung, wo das Geld hingeht.
Ja, voll.
Aber zu Recht, völlig zu Recht.
Auf jeden Fall hatte ich sehr viele Aufkleber auf meinem Ordner und auch mit so Edding Bands draufgeschrieben und Songzeilen und so weiter. Ich war so richtig Klischee-uncool war ich auf jeden Fall.
Nee, das ist Klischee-cool, finde ich. Aber also so der Außenseiter, der aber der Protagonist ist der Serie.
Ja.
Ich habe sehr viel gekritzelt. Ich habe also immer noch wir hatten damals so Kladden in Latein.
Kladden.
Eine Kladde. Und Latein war nicht so mein Ding, obwohl ich...
Eine Kladde ist was, wo man sowas klemmt, ne?
Nee, wir hatten, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Kladde ist. Ich habe es immer so genannt. Vielleicht habe ich es jahrelang falsch genannt. Es ist quasi ein kleines Heft.
Okay, das glaube ich
ist ein kleines wie so ein dickes Notizbuch quasi. Und ich weiß nicht, warum Latein mich nicht so fasziniert hat, obwohl ich die Zeit und den historischen Kontext mittlerweile super spannend finde. Aber ich habe so eine kleine Comic-Serie da drin gezeichnet und ich habe die Kladden immer noch. Und wenn ich da reingucke, das ist immer ganz süß zu sehen, dass ich dann...
Kannst du mir aber was zeigen?
Ja, sehr, auf jeden Fall.
Mich würde vor allem interessieren, welche Hüte haben die Figuren auf?
Ja, es wandelt sich halt mit dem Lauf der Zeit. Und ich habe so offensichtlich sehr viel mehr in diese Comic-Serie an Arbeit reingepackt, als an die Übersetzung und so.
Naja. Verstehe ich. Also ich habe ja schon mal erzählt, ich habe... Eigentlich, ich habe Latinum, aber eigentlich dürfte ich keins haben, aber Andrea 2.
Shoutout an Andrea. Ja, was war die Frage nochmal?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ach so, ja, das Rausfriemeln.
Ah ja.
Also je nachdem, wenn wir uns in der Klausurenphase befinden und plötzlich Ästhetik sehr wichtig wird für mich, dann ja. Aber im Alltag, im normalen Gebrauch, nein.
Ich glaub, vielleicht meint der Mensch aus der Community auch, wenn du das Blatt dann in der Hand hast und also der Block hat ja so eine Spirale.
Ne, ich habe schon verstanden, was gemeint ist.
Genau, aber ich glaube, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn dieses, was man abgerissen hat, was man so abtrennen kann, noch an dem Blatt ist. Und das ist doch so wahnsinnig befriedigend, wenn du das an dieser vorgebrochenen Stelle quasi so
perfekt
runterziehst.
Das ist eines der schönsten Gefühle, die man als Mensch empfinden kann.
Sowas, also ich finde sowas wahnsinnig befriedigend. Auch sowas wie wenn ein Abfluss verstopft ist, ne? Mhm. Und dann schüttest du da so einen ganzen Kanister rohrfrei rein. Mhm. Und dann machst du das erste Mal machst du plupp. Und dann geht dieser Abfluss wieder durch. Das finde ich auch so befriedigend.
Ja, das finde ich auch. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwie da so 3 Liter Chemie irgendwie reinpacke. Aber dieser Moment, wenn dann plötzlich es wieder perfekt fließt, ist schon sehr schön.
So was mag ich, solche Dinge. Ja. Stell ich die Frage nochmal. Moment. Bei einem College-Block nach dem Abreißen des Papiers den restlichen Rand entfernen oder dran lassen?
Ja, entfernen.
Ja, entfernen, genau. Okay. These 2.
Ich dachte erst bei These 1, das kannst du nicht mehr toppen.
Aber
hallo.
You don't know me. Bei McDonald's immer mal wieder was Neues probieren. Ja oder nein? Okay.
Das ist eine sehr so Suggestivfrage, weil die davon ausgeht, dass man häufig bei McDonald's ist.
Also ich war ewig nicht mehr bei McDonald's.
Ich bin da nicht so häufig und ich habe ein Gericht, zu dem ich greife und das war's. Und
das heißt, du bist jemand, der immer das Gleiche nimmt?
Ja, das ist der Veggie-Burger, weil es der einzige Veggie-Burger ist, den McDonald's hat.
Also, ich war auch lange nicht mehr. Belly und ich hatten eine Zeit lang die Tradition, dass wir uns einmal in 2 Wochen oder so haben wir uns, nachdem sie von der Arbeit gekommen ist und ich einfach die Wohnung verlassen habe, haben wir uns bei McDonald's getroffen. Das war voll schön. Das ist ja ewig her.
Als Date?
Und,
oder
quasi als Date, so ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Haben wir eine Zeit lang gemacht. Und sie ist wirklich immer, immer, immer das Gleiche. Ein Hamburger, ein Cheeseburger, kleine Pommes und eine Cola. Und ich
probiere. Lustig, wenn die Aufzählung immer weitergeht. Ein Hamburger, ein Whopper, einen doppelten Cheeseburger, eine große Pommes, eine kleine Pommes.
Dann geht sie rüber zu Burger Zwiebelringe. King. Genau. Noch ein Döner. Und ich probiere aber immer aus, habe aber auch einen Go-To-Burger. Ich esse immer einen McRib. Immer einen McRib. Und dann probiere ich die Aktionswochen, also Los Wochos oder den Alpenburger oder sowas halt gerade gibt.
Ich weiß nicht, welches Werbegenie sich den Ausdruck Los Wochos hat einfallen lassen, aber er sollte alle Werbepreise aller Zeiten bekommen.
Das finde ich
Los Wochos.
Das finde ich mit dem besten Ausdruck. Und mein Lieblingsslogan, der auch in die Richtung geht, das war Anfang der 2000er von Taco Bell. Mhm. Und zwar war der Slogan von Taco Bell war einfach: Eieieiei.
Das ist so geil. Das hat irgendwie leicht racist Vibes, beides. Aber es ist perfekt auf dieser feinen Linie.
Das ist schon echt gut.
Tänzelt es.
Das ist was, wofür man sich in 10 Jahren entschuldigen muss, aber noch geht's.
Los Wochos.
Los Wochos.
Das ist so ein Dad-Spruch irgendwie auch. Ja, keine Ahnung, ich kann da nicht so mitreden, aber grundsätzlich bin ich jemand, der
das Gleiche ist.
Immer sich irgendwie das was sucht, was den Job schafft.
Ja,
zum Beispiel,
Job dann mäßig. Ja.
Genau, morgens habe ich eine Zeit lang, als wenn ich zur Arbeit gegangen bin, immer morgens was beim Bäcker geholt. Und als ich dann rausgefunden habe, die Kombi ist es, dann würde ich auch 2 Jahre lang jeden Morgen das.
Das mache ich auch. Ja. So bin ich auch. Also wenn ich dann irgendwie merke, das Mozzarella-Brötchen und was weiß ich, diese Schale, wo die überteuerten Früchte drin sind, das finde ich irgendwie gut und da werde ich satt, dann kaufe ich das auch 2 Jahre durch.
Ja.
Auf jeden Fall. Als ich beim Funkhaus in Regensburg noch gearbeitet habe, da hatte ich ja irgendwie, also ich habe ja 2 Jahre studiert, heißt ich war.
Was nochmal?
Ich habe Informationswissenschaften und Kulturwissenschaften in Regensburg studiert.
Genau.
Aber ich war halt nur eingeschrieben, war halt eigentlich nie dort.
Ja, das ist sowieso, das tut mir so leid für Menschen, die Kulturwissenschaften unterrichten. Also die müssen doch wissen, was da los ist. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ja, ich habe Kulturwissenschaften studiert, ohne dass danach ein Aber kam. Ja. Es gab niemanden, wo der Satz da geendet ist, den ich bisher getroffen habe.
Oder weiterging mit, und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja. Alles, was ich heute brauchen kann, habe ich in Kulturwissenschaften gelernt.
Ja, mir wird schon reichen, wenn sich das jemand bewusst als Studiengang gesucht hätte.
Ja, nee,
ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, das war meine Leidenschaft, was dem Fach nicht gerecht wird.
Nee, es war auch immer recht interessant, aber ich konnte es nicht brauchen halt einfach.
Ja,
und das zweite war deine Leidenschaft. So. Das zweite war Informationswissenschaften, da haben wir Programmieren gelernt und die Arbeitsblätter waren schon. Also als ich das studiert habe, war das schon 15 Jahre alt, das Zeug. Und es war alles für den Arsch so. Aber was ich gemacht habe, ist halt, ich war in meinem Studentenwohnheimzimmer gesessen, habe den ganzen Tag Musik gemacht und habe gefressen. Ich habe unfassbar viel gegessen. Und als ich dann aufgehört habe zu studieren und das Volontariat im Funkhaus Regensburg angefangen habe, hatte ich halt 91 Kilo.
Oh.
Was, das sind, Moment, lass mich rechnen, 12 Kilo mehr als jetzt. Und das war schon recht viel einfach. Und dann habe ich gemerkt, haben wir ein paar Mal Fußball gespielt und so, dass ich keine Puste mehr habe. Und dann habe ich mir halt vorgenommen, jetzt nehme ich ein bisschen ab. Und dann sind wir immer zu Rewe. Und ich habe dann irgendwann rausgefunden, was mich satt macht, ist ein Glas Rote Beete.
Oh, ein Glas Rote Beete.
Fucking Glas Rote Beete. Dann gab es so einen Gurkensalat mit so einem leichten, so einem leichten Joghurtdressing und eine Brezel. Und das habe ich, glaube ich, 1,5 Jahre
gegessen. Auch in der Kombination?
In der Kombination.
Also komplett schmerzfrei.
Essensmäßig bin ich im vierten Monat schwanger.
Ich hätte gerne einmal das Menü Sodbrennen, bitte.
Was heißt das Menü Sodbrennen? Das war nicht Sodbrennen, sondern
Durchfall. Das Menü Durchfall.
Nee, das habe ich bei McDonald's, nehme ich das immer. aber ja, da bin ich auch so, wenn ich, wo ich jeden Tag hingehe, was gefunden habe, was ich gut finde, nehme ich das auch jeden Tag. Aber bei McDonald's und so versuche ich immer neue Sachen auszuprobieren. So, ich stelle die Frage nochmal. Bei McDonald's immer wieder was Neues probieren?
Nein.
Ja, und McDonald's natürlich als Platzhalter für sämtliche Fastfood-Ketten. These 3. Beim Backen alle Bleche, die man nicht verwendet, aus dem Ofen nehmen. Ja oder nein?
Sehr starke Haltung dazu.
Frage aus der Community ist das.
Ganz klares, natürlich rausnehmen. Ja. Weil, also, was passiert ist ja, dass die dann auch warm werden. Und das heißt, dass da irgendwie Energie verloren geht. Also, Energie kann nicht verloren gehen, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Und das ist, kommt irgendwie ineffizient vor. Also, auf jeden Fall die rausnehmen, damit nicht umsonst irgendwie Heizenergie drauf geht, um die auch mitzuwerben.
Bist du, also, ich komme selten in, ja, ich habe selten dieses Problem, weil ich selten nur was im Ofen mache, was auf ein Blech passt. Ich mache meistens dann sehr viel.
Ja, also, wenn du da deine Rote Beete und dein
genau, Ofenrote Beete. Nee, aber wenn man so ein Blech Ofenkartoffeln macht und dann irgendwie so vegetarische Cordon Bleus noch mit drauf schmeißt und
ist
so.
Ist das so? Aber ich dachte, jetzt kommt bald irgendwann der Punkt, wo wir beide aufhören, irgendwem was vorzumachen. Und einfach sagen, wenn man sich Ofenpizza macht,
auch.
Was der einzige Grund ist, wofür man den Ofen anschmeißt.
Nee, Ofengemüse ist der Shit. Also einfach alles Mögliche so aufschnippeln und auf ein Blech drauf und dann Quark dazu, das ist top. Und selbst wenn ich jetzt Tiefkühlpizza mache, mache ich nie nur eine. Du isst doch nicht nur eine Tiefkühlpizza.
Ich esse nur eine Tiefkühlpizza.
What? Also ich esse mindestens 1,5, meistens 2.
Oh krass, okay.
Das macht mich nicht so satt.
Ja.
Und eine passt ja nicht. Also zwei passen ja nicht auf ein Blech.
Da gibt es eine Methode.
Ja.
Du halbierst die jeweils und tust dann aber so auf das Blech, dass die Rundung nach innen zeigt. Und dann geht's.
Ja, mit was halbierst du die? Brichst du die einfach auseinander?
Ja, du musst halt eine Hälfte essen, schon so im gefrorenen Zustand. Du brauchst halt dann 4 Pizzen, damit du am Ende 2 übrig hast.
Nee, brichst du die dann jetzt mal ernsthaft? Brichst du die
ich mache mir nie 2 auf einmal. Also dann mache ich 2 Bleche einfach.
Weil ich kenne nämlich auch diesen Lifehack und dieses Foto, wo die dann schon auf dem Blech liegen, auseinandergebrochen und so neu drapiert. Aber wie es dazu kam?
Ach, ich denke einfach mit dem Messer.
Eine gefrorene Pizza mit dem Messer?
Ja. Nicht?
Okay. Nee.
Niemals.
Never. Okay. Also entweder du brichst sie auf dem Knie oder an der Tischkante und dann fällt ja alles runter. Oder Kreissäge. Also
musst du
so eine Kreissäge reinschieben. auf jeden Fall Bist du denn jemand, der dann, wenn du eine Pizza machst, nimmst du das normale Backblech oder packst du auch so ein Backpapier auf diesen Rost drauf, auf dieses
Gitter? Ich packe immer Backpapier drunter, weil das Backblech, glaube ich, zum letzten Mal, lass mich nicht lügen, 1916 geputzt wurde. Und nimm immer ein Backpapier drunter. Und ich habe keine Methode, je nachdem, was gerade irgendwie mich anlächelt, nehme ich.
Wir haben mal, als wir in Berlin aus der Wohnung ausgezogen sind, in Regensburg, als wir aus der Wohnung ausgezogen sind, haben wir einfach ein neues Backblech gekauft.
Weil wir gesagt haben, Mal, das für jede neue Pizza.
Das kriegst du, nein, als wir ausgezogen sind. Weil wir gesagt haben, das kannst du, und das kriegst du auch nicht mehr sauber.
Einfach neu.
Kaufen wir neues.
Respektiere ich.
Ich nehme nicht die Ebene raus aus dem Ofen, die ich nicht brauche.
Warum?
Ich lasse einfach drin, weiß ich nicht, Faulheit.
Ja, mir kommt das dekadent vor.
Nee, meine ich nicht.
Na gut.
Okay, dann stelle ich die Frage nochmal. Beim Backen alle Bleche, die man verwendet, aus dem Ofen nehmen?
Nee, die man nicht verwendet.
Beim Backen alle Bleche, die man nicht verwendet, aus dem Ofen nehmen?
Ja.
Nein.
Okay. Und das war? Ja oder nein. Dann hast du jetzt die Wahl, Christian. Willst du meine neue mitgebrachte Rubrik hören, die recht kurz ist? Oder willst du mir einen Ausflug in die Vergangenheit machen? Wir finden uns im Japan der 1940er Jahre ungefähr ein. Aha. Und ich möchte dir gerne was über einen japanischen Volkshelden erzählen, der mich sehr fasziniert hat.
Also wenn wir jetzt ein Videopodcast wären und man gesehen hätte, wie du gesagt hast, wirst du die scheiß Drecksfabrik, die kurze, die keine Sau interessiert, oder und dann haben deine Augen haben angefangen zu strahlen wie der Abendstern. Willst du die Geschichte über Japan
wir
in den 40ern
auch,
hören?
Wir können auch beides machen.
Erstmal habe ich unfassbar Lust auf die Rubrik. Nee, auf die Geschichte aus Japan.
Dann machen wir als retardierendes Moment trotzdem die Rubrik schnell vorweg.
Okay, jetzt bin ich verwirrt.
Der Spannungsbogen dann so schön ist, wie du es gerade beschrieben hast.
Okay, alles klar.
Dann lass uns schnell meine mitgebrachte Rubrik machen.
Die soll ich klopfen und du sagst, wie die heißt?
Überschriften, die lustiger sind als die Story. Mir ist aufgefallen, dass wir häufig in der Recherche zu Folgen oder im alltäglichen Leben über Überschriften stolpern von Nachrichten und denken, ach, das ist bestimmt cool. Und dann merken, ja, aber die Überschrift war schon das Lustigste. Und dann geht sehr viel verloren.
Ist auch häufig so, wenn man Stand-up-Themen für Late-Night-Shows sucht.
Und dann merkst du, ja, das Lustigste ist schon die Überschrift.
Ja.
Und dann fällt das hinten rüber. Und ich dachte, so oft wie was da hinten rüber fällt, könnte man das ja aufsammeln und einfach mal vorstellen.
Oh, das finde ich gut.
Und ich habe einfach zwei mitgebracht, zwei Überschriften. Und eine ist ein Klassiker, die ich gerne einfach so als erstes für diese Rubrik nennen würde, weil ich da so häufig dran denke, weil ich es so lustig finde. Und zwar hat ein Twitter-Account von dem San Miguel Sheriff's Office, ganz offiziell getwittert, Vorsicht auf dieser Straße, da ist ein großer Fels von der Größe eines kleinen Felses auf der Straße zu finden. Und ich fand diese Formulierung so lustig. A large boulder the size of a small boulder. Fand ich fantastisch. Aber es ist nicht die ich mitgebracht habe. Das wollte ich nur, um diese Rubrik zu starten.
Ja,
die Überschrift, die lustiger ist als der Artikel an sich, lautet Ausraster wegen Hund. Mann packt Penis aus und schlägt mit toter Möwe auf Frau ein.
Okay, da ist viel passiert.
Sehr viel passiert. Aber alles, was passiert ist, steht bereits in der Überschrift.
Ja, aber steht da nicht, aber da muss auch drin stehen, warum?
Nein, weiß man nicht. Der Mann ist einfach ein Verrückter.
Wo war das?
Das war, glaube ich, in Österreich.
Okay,
Hamburg.
In Österreich hätte ich gesagt, ja, bis ein normaler Dienstag.
Und dann wurde er zum Vorsitzenden der Partei gewählt. Nee, es war in Hamburg und man kann es nicht doll besprechen. Das ist die Essenz dieser Rubrik. Deswegen würde ich die direkt schon wieder schließen.
Okay.
Überschriften, die lustiger sind als der Artikel. Und falls du demnächst über eine stolperst, kannst du sie einfach mitbringen und wir können die ja mal sammeln.
Ja, finde ich gut.
So, jetzt aber zu dem, was ich dir mitgebracht habe. Ich bin über eine Geschichte gestolpert von einem japanischen Volkshelden. Der heißt, ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus, Yoshi Shiratori. Ich nenne ihn jetzt einfach mal der Einfachheit halber Yoshi.
Der Name kommt mir sogar bekannt vor.
Wirklich?
Ich glaube, vielleicht kenne ich die Geschichte.
Was verbindest du damit?
Irgendwas mit einer Atombombe.
Nee, das ist Hiroshima. Da hast du phonetisch ein bisschen was verwechselt.
Das Zweite, was ich damit verbinde, ist so ein kleiner Dinosaurier, auf dem immer ein italienischer Klempner reitet.
Nee, auch
das ist Yoshi.
Das ist auch Yoshi, aber ein anderer Yoshi. Okay. Ja, die Geschichte fand ich super inspirierend und ich würde sie dir einfach mal vorstellen.
Bitte.
Und wir sind im, also der Yoshi wurde 1907 geboren, mhm, und 1936 wurde er verhaftet und ins Gefängnis geschickt für einen Raubüberfall, von dem er sagt, dass er ihn nicht begangen hat.
Okay.
Er wurde also vermeintlich unschuldig ins Gefängnis geschickt und hat dort sehr schnell festgestellt, ich meine, wir befinden uns in Japan der 1936er Jahre, und das, die sind nicht gut mit ihren Gefangenen umgegangen.
Mhm.
Es gab wenig Aufsicht und es gab sehr viel Misshandlung von Gefangenen. Und Yoshi hat sehr darunter gelitten und gemerkt, ich muss hier raus.
Okay.
Und hat dann sich beim Baden, also die Gefangenen durften halt baden in einem Badehaus, mhm, in dem Gefängnis, von einem Eimer, mit dem er sich gebadet hat, den Stahl drumherum, der diesen Holzeimer zusammenhält, ja, abgeknibbelt, daraus sich so ein kleines was abgebrochen und damit konnte er Schlösser knacken. Er war wohl ein sehr begabter,
wow,
Schlossknacker.
Aber vielleicht hat er den Raub doch begonnen.
Das kann sein. Das kann ganz ehrlich sein. Er hat auf jeden Fall seine so Handschellen. Ja, wirklich. Also, ich bin unschuldig. Klaut was, knackt Schlösser.
Klaut dieses Ding unter Aufsicht im Gefängnis, ohne, ja, dass es jemand merkt und knackt damit Schlösser.
Das stimmt. So habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht.
Arrest my case, euer Jan.
Ja, gut. Er war ein sehr begabter Schlossknacker. Er hat seine Handschellen geknackt, hat die Schlösser aufgeknackt, ist abgehauen. Und erstmal ein ganz normaler Standardausbruch.
Mhm, wie man es kennt.
Wie man es kennt. Aber er wäre kein Volksheld, wenn das sein einziger Ausbruch geblieben wäre. Er wurde wenig später darauf gefasst, als er sich in einem Krankenhaus, also ich glaube, es war 3 Tage später, hat er versucht, Verbandszeug zu klauen.
Es ist, weil er ist so schuldig, war. Alter.
Ja, gut. Und wurde dann wieder ins Gefängnis geschickt. Diesmal, ja, in einen Hochsicherheitstrakt. Wir sind jetzt 1942, der Zweite Weltkrieg ist voll am Laufen.
Mhm.
Und dieser Trakt war extra für Leute, die schon mal ausgebrochen sind, wo dann klar war, gut, ihr habt es einmal geschafft, aber viel Spaß hiermit, keine, ja, Chance. Die Zellen waren mit sehr hohen Wänden und hatten keine Fenster, außer ganz oben,
oh Gott,
eine kleine Dachluke quasi, die aus Stahl war. Und auch hier wurde er stark misshandelt von seinen Wärtern. Oh, erstmal hat er auch für den Ausbruch noch mehr Haftzeit, ja, bekommen. Und hat dann auch hier gemerkt, boah, also es ist extrem kalt. Das Gefängnis ist weit im Norden in Japan gewesen. Die Wächter haben ihn hart misshandelt, bis auf einen.
Mhm.
Kobayashi ist einer der Wächter gewesen, der ihn gut behandelt hat als einziger.
Mhm.
Aber der Rest war richtig schlimm zu ihm. Und hat dann gemerkt, ich muss ja auch raus.
Mhm.
Hat es wieder geschafft, seine Fesseln zu lösen, weil er anscheinend ein Zauberer ist.
Krass.
Hat es geschafft, an dieser sehr hohen Wand, aber recht, das Zimmer ist recht klein, deswegen konnte er mit sehr viel Muskelkraft sich an den Wänden hochschieben.
Oh.
Hat gemerkt, ja klar, es ist aus Stahl, aber der Rahmen ist aus Holz. Hat dann dran gerüttelt, jede Nacht. Bis irgendwie nach 3 Monaten oder so das Holz dann nachgegeben hat.
Oh mein Gott.
Dann hat er gewartet auf ein Gewitter, ist dann schließlich hoch, über das Dach weg und geflohen.
Er hat auf ein Gewitter gewartet, weil er während des Donners das Aufbrechen
konnte. Weil er, wenn er so viel hat er mitgedacht, wenn er übers Dach läuft, dann hört man ja seine Schritte.
Ah.
Es sei denn, es donnert. Dann fällt es nicht auf und es regnet.
Ach krass, okay.
Und ist jetzt geflohen aus diesem Hochsicherheitsgefängnis.
Ja.
Und war auch erstmal 3 Monate weg und niemand hat ihn gefunden. Er hat Familie und Kinder, konnte aber nicht zu denen zurück, weil er ist ja ein gesuchter Mensch.
Logisch.
Und 3 Monate später, und hier fängt die Geschichte an, poetisch zu werden, hat er den Wächter Kobayashi, eines Morgens ist er da bei seinem Haus einfach aufgetaucht. Wir erinnern uns, Kobayashi war der Einzige, der irgendwie gut zu ihm war. Und dann hat er angefangen zu erzählen, gesagt, du bitte, ich weiß, du weißt, wer ich bin, aber ich bin ja nicht zufällig hier, ich wollte mit dir reden. Du weißt, wie hart Gefangene misshandelt werden.
Ja.
Und ich habe kein Problem damit, wieder ins Gefängnis zu wandern. Aber ich möchte.
Weil er wieder rauskommt.
Erstens, weil ich ganz klar wieder rauskomme. Und zweitens, ich habe auch kein Problem damit, eine Strafe abzusitzen.
Ja.
Aber ich möchte was gegen diese Misshandlung tun. Ich möchte was gegen diese Umstände tun.
Okay, krass.
Und ich möchte als Aktivist dafür sprechen. Auch wenn das heißt, ich komme wieder ins Gefängnis. Und du warst immer so nett zu mir. Und du siehst ja diese Misshandlung. Bitte sprich für mich, also um mir mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, als Zeuge quasi. Nicht nur ein Gefangener, der sagt, hey, wir werden scheiße behandelt, sondern auch ein Wächter. Er hat gesagt, ja klar, komm rein, hat ihm was zu essen gegeben. Und wenig später stand aber die Polizei vor der Tür.
Mhm.
Kobayashi hat ihn verraten.
Oh, Snitches getting stitches.
Ja, jetzt wurde er in ein Maximum-Security-Gefängnis gepackt.
Warum baut man nicht direkt mindestens so wie das zweite Gefängnis? Also.
Aber das ist passiert. Jetzt hör dir mal an, was die gemacht haben,
okay,
damit er auf keinen Fall mehr ausbrechen kann. Erstmal, wie scheiße, der Kobayashi, dem du vertraut hast, er hat sich dann geschworen, nie wieder irgendeinem Polizisten zu vertrauen. Und das Gefängnis war auch, die Zelle war ähnlich, keine keine Fenster, nur oben diese Dachluke und halt, damit die Wächter reingucken konnten. Und die wurden extra verkleinert, dass er da nicht mehr durchpassen kann. Es war alles aus Stahl, keine Holzrahmen mehr. Und er hat keine normalen Fesseln bekommen, weil man gemerkt hat, ja, bringt nichts.
Ja.
Sondern er hat Stahlfesseln bekommen, die 24/7 an ihm dran waren. Fuß- und Handfesseln. Und diese Fesseln gingen nur einmal die Woche, wurden die abgenommen, damit er baden kann. Und dieses Abnehmen alleine hat 2 Stunden gedauert. Also solche massiven Stahlfesseln hat er bekommen.
Es klingt ein bisschen wie ein Film mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone.
Genauso klingt.
Escape.
Ja, kann sehr gut sein. Er hat auf jeden Fall keine Chance mehr eigentlich.
Ne? Ja, hat er nicht.
Und es ist ja ganz hoch im Norden in Japan, das heißt, die Kälte ist erbarmungslos und seine Rationen wurden halbiert. Er hat dann, damit er keine Kraft mehr hat zum irgendwie Klettern oder so, haben die seine Rationen halbiert. Er hat nur noch ein bisschen was zu essen bekommen und eine...
Und zwei rote Beete, eine Breze und Gurkensalat.
Ja, das und eine Miso-Suppe. Miso-Suppe ist nicht so super nahrhaft. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du mal irgendwie Sushi essen warst oder so. Ist eine sehr salzige Suppe, die, also mir schmeckt sie nicht so richtig. Aber ja, das hat er bekommen. Und es war klar, so, ja, das ist das Ende der Geschichte.
Wie alt ist er zu dem Zeitpunkt?
Er ist Ende 30, glaube ich. Mitte 30 und ja, keine Chance.
Nee.
6 Monate später ist er verschwunden.
What the fuck?
Ja, das 6 Monate später ist er verschwunden. Was glaubst du, wie hat er das gemacht?
Nochmal. Als Wächter verkleidet geht nicht. Er kann es ja nur gemacht haben, während er in der Wäsche, also während er seine Fesseln abgenommen gekriegt hat, während er baden konnte vielleicht. Das war das Einzige, wenn du rauskommst.
Guter Impuls, aber nein.
Dann in der Küche, über die Küche irgendwie.
Der Ace.
Moment, lass mal überlegen, wie das Sylvester Stallone gemacht hat.
Ja, ich fasse nochmal kurz die Situation zusammen.
Ja.
Du hast, also alles ist aus Stahl.
Ja.
Es gibt keinen Holzrahmen, den man irgendwie kaputt machen könnte.
Ja, also bei Sylvester Stallone, der hat irgendwas aufgeschraubt. Der hat gefunden, wo im Boden war irgendwie so eine Klappe, die er aufschrauben konnte. Und dann ist er durch die Luftschächte abgehauen.
Ja, wie hat er die aufgeschraubt?
Der hat aus der Küche, glaube ich, oder vom Besteck von der Gabel irgendwas abgebrochen und hatte dann so eine Art Schlüssel, also so einen Schraubenzieher.
Clever, aber nicht vergessen, Yoshi darf nicht in die Küche. Er kriegt sein Essen an die Zelle geliefert.
Der durfte auch nicht in die Küche, der hat es von seinem, der hat immer so einen Napf gekriegt.
Genau,
davon hat er was abgebrochen.
Ach krass, ist es gar nicht so weit weg, ist es nur wesentlich schlauer.
Ja.
Weil, also nochmal, er hat ja diese Fesseln 24/7 an, ist alles aus Stahl.
Ja.
Und eigentlich hat er keine Chance, aber er war anscheinend so clever, dass er wusste, diese Suppe, die ich kriege, die ist sehr salzhaltig.
Ah,
alles
ist
aus Stahl.
Das frisst dich durch.
Den Oxidationsprozess, also das lässt Stahl schnell rosten. Salz.
Ja,
und der hat 6 Monate lang die Zähne zusammengebissen, hat diese Suppe aufgehoben und auf die Bruchstellen, also auf die Schraubenstellen, immer ein wenig Miso-Suppe gepackt.
Das ist nicht dein Ernst.
Bis irgendwann der Rostprozess eben so weit fortgeschritten war, dass eine der Schrauben sich gelockert hat und damit konnte er die anderen öffnen. Dann hat er auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Und jetzt aber die Frage, er hat seine Fesseln weg, er hat dieses kleine Guckloch
weg. Wie hat er die Fesseln weg?
Auch mit Miso-Suppe.
Das ging auch.
Ja, er hat das sehr gezielt auf diese Schrauben gemacht. Dann konnte er, sobald eine Schraube quasi weg war, mit dieser Schraube die anderen Schrauben aufmachen.
Das hat Sylvester Stallone auch gemacht.
Ja.
Ja, stimmt.
Aber was macht er jetzt? Weil, also, Sylvester Stallone hat das Problem meistens auch. Er ist ein riesiger Schrank.
Großer Mann.
Und kommt nicht durch diese Löcher. Und die haben extra die Sachen verkleinert. Er kommt ja nicht durch das Fenster.
Ja, vielleicht irgendwas ausgekugelt.
Ja, er hat beide seine Schultern ausgerenkt, dann durch, hat es wieder eingerenkt, ist dann über ein Dachfenster geflohen.
Fucking Hero.
Unfassbar.
Boah, aber schau mal, gib dir mal die Situation, dass du bist in diesem, boah, das ist ja unfassbar, du bist in dieser Zelle und weißt, hier komme ich wahrscheinlich nie wieder raus. Und der Moment, wo du anfängst, so Tröpfchen von der Miso-Suppe
über 6 Monate.
Das erste Mal, wo du das machst und du denkst so, also im Optimalfall zischt es jetzt gleich so wie mit so Salzsäure oder sowas. Und das frisst dich so durch. Aber es ist halt wirklich so.
Ja, es ist nichts.
Das war's so.
Ja, es beschleunigt nur den Prozess, dass es rostet. Ja, also das ist unglaublich.
Und wie gut er in Physik
aber aufgepasst. Aber es ist nicht das Ende der Story, ne?
Okay.
Also das ist unglaublich, dass er das geschafft hat. Aber eigentlich ist er völlig am Arsch, weil er wurde jetzt, er ist ja sehr weit im Norden Japans.
Ja.
Es ist unglaubliche Kälte, Wildnis. Was macht er? Er hat sich halt irgendwo einen Minenschacht gesucht, hat sich da einquartiert für 2 Jahre. Als Jäger da gelebt. Und in der Zeit hat Japan den Zweiten Weltkrieg verloren. Und
Japan auch.
Auch verloren. Japan war auch mit einer der Verlierer des Zweiten Weltkriegs. Und nach 2 Jahren in dieser Wildnis hat er sich dann irgendwann rausgewagt. Er wusste bis dahin nicht, was los ist in der Welt, weil er war ja komplett abgeschieden.
Ja.
Ist in ein Dorf, hat da gesehen, oh krass, es hat sich einiges geändert. Hat da überhaupt davon erfahren, dass irgendwie der Zweite Weltkrieg vorbei ist, hat von den Atombomben erfahren und hatte so ein bisschen die Hoffnung, in dem Chaos, vielleicht habe ich eine Chance.
Vielleicht fällt es hinten drüber
ja.
und so.
Ja. Ist dann zu Fuß in den Süden gewandert, nicht 50 Kilometer irgendwie. Und ist dann in ein Dorf gekommen und hat da einen Riesenfehler begangen. In diesem Dorf ging nämlich zu der Zeit ein Dieb umher, der von den Bauern verhasst war. Mm. Und das wusste er aber nicht. Und er hat sich am Wegrand einfach, weil er gehungert hat, versucht, eine Tomate zu klauen, was normalerweise kein Ding ist. So, wenn du von einem Bauern irgendwie eine Tomate wegnimmst, dann merkt rastet der nicht aus.
Ja.
Aber weil in dieser Stadt jeder diesen Dieb gesucht hat, der seit irgendwie Monaten die Bauern malträtiert, hat er gedacht, da ist er. Ist mit dem Messer auf ihn los. Es gab ein Handgemenge, der Bauer ist gestorben, er wurde verhaftet.
Nein!
Und wurde jetzt nicht nur wegen mehrfachem Ausbruch, sondern auch wegen diesem Mord, obwohl er gesagt hat, hey, ich wurde angegriffen. Es war Selbstverteidigung.
Er redet sich schon viel raus, muss man sagen.
Also ja, das stimmt. Aber er hat die Todesstrafe bekommen.
Nein.
Und er wurde gesagt, bitte schick mich wenigstens nicht in den Norden. Wurde in nicht nur ein normales Gefängnis, er wurde in das, auch kein Maximum Security, eigens für ihn gemachtes Ding geschickt.
Oh
so ein
Gott.
Maximum Security. Und hat, also wartet da auf seinen Tod quasi.
Ja.
Folgende Parameter.
Du lächelst.
Ja, folgende Parameter. 24 Stunden Überwachung von 6 Wärtern, die alle nur quasi für ihn abgestellt wurden. Die Fenster wurden noch weiter verkleinert. Man wusste jetzt, er kann sich ausrenken, deswegen waren die kleiner als sein Kopf.
Okay.
Du kannst deinen Kopf nicht kleiner machen, als er ist.
Nee.
Egal, wie gut du dich verrenken kannst, es geht nicht. Also keine Chance. Noch kleinere Zelle, noch höhere Wände.
Mhm.
Und ja, dafür aber keine Fesseln, weil man dachte, der ist 6 Monate lang
aber es ist schon
mit 6 Wächtern irgendwie, das passt schon.
Ja,
und
aber warum denn keine Fesseln? Waren die 7, weiß nicht, was in Japan 6, die Währung ist, Yen, waren nicht mehr übrig oder was? Also
naja,
das würde ich auch noch fesseln.
Aber ganz im Ernst, also man kann es sich auch mittlerweile sparen, nachdem er einfach so easy aus allen Fesseln bisher rausgekommen ist.
Ja, aber dann sperrt man ihn doch einfach gar nicht ein.
Ja, das stimmt.
Oder sagen, komm, fuck it, du hast es verdient.
Stimmt, könnte man
auch. Hier ist noch eine Tomate.
Man dachte halt, so, wo soll er raus? So die Fenster, er ist ja immer über dieses Dachfenster dann oft geflohen, das ist kleiner als sein Kopf.
Es muss doch einen Moment gegeben haben, wo die überlegt haben, ihm Fesseln zu geben und dann muss jemand gesagt haben, ah, komm,
Leute,
die
komm.
Fesseln sind spannbar.
Was soll's? Ganz im Ernst, wahrscheinlich haben die Fesseln angemacht, umgedreht und halt so ein Klonk, Klonk und die fallen so auf den Boden.
Und alle gefesselt von den Wärtern.
Ja, und also, ja komm, na gut, scheiß drauf. Ja, aber du weißt, was kommt. So.
Ja, nicht genau, aber ich ahne, das ist ja das Geile bei den Geschichten.
Ja.
Du ahnst ja, was kommt, aber du freust dich ja drauf.
Also ich fasse nochmal zusammen die Situation.
Ja.
Die Zelle ist extrem klein.
Yes.
Es gibt ein Dachfenster hoch oben, das kleiner ist als sein Kopf.
Kleiner als
der Kopf. Er hat 6 Wärter, die täglich nach ihm gucken
ja.
und die auch nichts anderes machen, als nach ihm zu gucken. Keine Miso-Suppe mehr.
Nee.
Und selbst wenn,
Miso-Menü es wird gibt's nicht mehr.
Immer überprüft. Also dieses Überprüfen ist, die kommen rein einmal am Tag und überprüfen das Dachfenster und alle Ausgänge quasi.
Ja.
Und ja, das sind die Parameter. Und man merkt auch, er wird ein bisschen älter, er ist jetzt Ende 30, Anfang 40.
Ja.
Und er kommt rein und guckt immer nach oben. Und man merkt so, er will, aber
schafft's nicht.
Schafft's wahrscheinlich nicht,
ja.
weil die Wärter überprüfen jeden Abend dieses Dachfenster.
Ja, aber den Boden nicht.
Und ja.
Was ist am Boden?
Das Ding ist.
Oh, ich bin so into. Ich will so einen Film machen darüber.
Ja. Nach mehreren Monaten ist er plötzlich verschwunden.
Natürlich.
Und es ist sein einfachster Ausbruch überhaupt.
Schlüssel.
Er hat einfach, weil man so drauf fixiert war, dass man diese Dachfenster checkt und diese Fenster checkt, wo
die
er auch immer wieder. Nein,
der
hat auch immer wieder, wenn er reinkam, halt an den gerüttelt und hochgeguckt und so. Und das war aber ein Trick. Der hat die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, wie ein Magier, und hat einfach sich einen Tunnel gebuddelt. Über, ich glaube, ein Jahr oder so hinweg hat er jede Nacht gebuddelt.
Und was hat er drüber gelegt über den Tunnel?
Sein Bett. Und er hat die Holzdielen raushebeln können und dann wieder reintun können. Das heißt, selbst bei der Untersuchung fiel nicht auf, dass da was ist.
Wenn der jetzt mal frei bleibt für so 2-3 Jahre, der fällt so in ein Loch. Der hat so nichts mehr zu tun einfach.
Ja, also es ist jetzt auch ein sehr poetisches Ende. Also das ist sein letzter Ausbruch. Sein letzter Ausbruch und jetzt reicht's auch. Hat er auch dann irgendwann gemerkt, es reicht auch. Und er blieb dann mehrere Monate undercover, hat sich versteckt und so. Und es ging dann so weiter und er geriet auch so ein bisschen in Vergessenheit.
Ja.
War jetzt schon so ein bisschen ein Mythos. Aber eines Tages, also ich weiß nicht, ob das jetzt gesichert ist, dieses Ende, aber das ist das offizielle Ende dieser Geschichte, ist, dass er sich auf eine Parkbank gesetzt hat und neben ihn hat sich ein Polizist gesetzt. Oh. Und er merkt, ah, fuck. Und der Polizist fängt an, mit ihm zu quatschen. Und oh, er, Yoshi, nur so, ja, nein, kurze Antworten, versucht zu fliehen.
Und dann hat Yoshi gesagt, woher wissen Sie, wo ich wohne? Und dann hat der Polizist gesagt, wir arbeiten an einem Cold Case. Callback zum Anfang.
Ja, damals, wir sind jetzt 1943, waren Zigaretten sehr wertvoll. Und dieser Polizist hat angefangen zu rauchen und hat ihm dann, und wusste offensichtlich nicht, wer Yoshi ist, hat ihm dann eine Zigarette angeboten. Und dieser Moment, nachdem er jahrzehntelang von Wärtern misshandelt wurde, diese eine Geste der Nettigkeit, der Gutmütigkeit,
ja,
hat ihn so gerührt, dass er angefangen hat zu weinen. Dann hat der Polizist gefragt, what the fuck, was ist denn mit dir los? Und dann dachte er sich in so einem Forrest Gump-Moment, ja komm, ich kann nicht mehr, ich lebe von irgendwie Bären und Tieren, die ich irgendwie hier in der Wildnis fange und verstecke mich. Ich erzähle mir jetzt die ganze Geschichte, scheiß drauf.
Ach komm.
Und dann hat er ihm die ganze Geschichte erzählt. Der Polizist, weil er ein Polizist ist, hat ihn natürlich verpfiffen. Aber, und das ist jetzt der gute Teil, er wurde wieder verhaftet. Aber es gab ein neues Urteil. Mittlerweile wurde das auch ein bisschen, also
Japan. Er war ja schon sehr lange im Gefängnis, wenn du es zusammenzählst. Also eigentlich hatte die Haftstrafe ja wahrscheinlich schon, wobei lebenslange Todesstrafe.
Ja, da kommst du nicht drum rum. Und es ist auch ein Unterschied. In Deutschland, ich glaube, das ist eine Einzigartigkeit. Vielleicht gibt es es auch in anderen Ländern. Aber wenn du hier versuchst auszubrechen, dann wird das nicht negativ auf dich zurückfallen.
What?
Weil man sagt, dieser Drang nach Freiheit ist so urmenschlich, du kannst niemanden vorwerfen, dass er versucht auszubrechen.
Das ist aber
cool. Wenn du jetzt bei deinem Ausbruch jemanden verletzt, klar, das ist eine Straftat. Aber unter den Umständen, wie er ausgebrochen ist, hätte er in Deutschland keine extra Haftjahre bekommen.
Ach, das wusste ich nicht.
Du musst natürlich deine Haftstrafe absitzen. Also wenn du 20 Jahre hattest, dann musst du den Rest auch absitzen, wenn du wieder eingefangen bist. Aber du kriegst nichts Neues drauf. Er hat jedes Mal neue Jahre drauf bekommen, weil er ausgebrochen ist. Da hat man aber jetzt, weil mittlerweile auch die Regierung gewechselt ist und so, und die Amerikaner haben ja gewonnen und haben da einiges reformiert. Und da hat man sich seinen Fall nochmal angeguckt und gemerkt, das war schon Notwehr. Er hat schon recht, es war schon Notwehr. Krass. Und er hat irgendwie auch einen Punkt, dass wir Gefangene scheiße behandeln. Und er hat dann
Tomaten sind auch geil.
Ja, und ganz im Ernst, eine Tomate. Na komm. Und er hat dann nur 20 Jahre bekommen.
Oh Gott.
Aber immerhin hat man ihm gesagt, ja, aber du willst nicht mehr in den Norden, okay, in der Nähe von Tokio, hier ein Gefängnis. Und dieses Gefängnis war gar nicht so ein Maximum-Security-Gefängnis, aber er wurde gut behandelt. Und das ist, finde ich, das poetische Ende, weil er dann auch nicht mehr versucht hat, auszubrechen.
Okay.
Und das finde ich so schön zu sehen, weil er sein Leben lang ja quasi gesagt hat, Leute, okay, Strafe
ich,
hin und
ich nehme das an.
Ich nehme das an, aber hört auf, mich zu treten und zu schlagen und zu bespucken. Und die haben ihn halt wie ein Mensch behandelt und er hat nicht mehr versucht auszubrechen. Obwohl er könnte, weil ganz im Ernst, nachdem er gezeigt hat, was er drauf hat, also natürlich hätte er da ausbrechen können, aber hat er nicht. Und dann hat er wirklich als vorbildlicher Gefangener seine Strafe abgesessen. Nach 14 Jahren ist er freigekommen wegen guter Führung und ist recht alt geworden. Seine Frau war dann schon tot, hat mit seiner Tochter sich wieder vereint.
Gibt's da einen Film?
Ich glaube, es gibt ein Buch, aber es gibt keinen Film,
warum
soweit ich
keinen
weiß.
Film? Das ist ja fantastisch.
Ich finde einmal den Forrest Gump-Moment so geil. Damit startet der Film. Und ich finde dieses Ende so poetisch, weil es ist, alles, was er je gefordert hat, war, wie ein Mensch behandelt zu werden. Und das einzige Gefängnis, das ihn halten konnte, hatte nicht irgendwie die dicksten Stahlbarren oder die meisten Wärter. Das Gefängnis, das ihn halten konnte, war das, das ihn wie ein Mensch behandelt hat. Das ihn wertgeschätzt hat, das ihn nicht seine Menschenwürde genommen hat. Das war, also kein Stahl der Welt konnte ihn aufhalten. Und das Gefängnis.
Guter Buchtitel, kein Stahl der Welt.
Kein Stahl der Welt. Das Gefängnis, das ihn quasi halten konnte, war das mit den wenigsten
Sicherheitsvorkehrungen. Ich hab voll Bock.
Ja, also Shoutout ist, gibt auch ein sehr spannendes Video, ich glaube zwei sogar auf YouTube, die ich gefunden habe, die kann man sich gerne mal angucken. Ich würde gerne beide crediten, aber ich habe den Namen der Macher vergessen. Einfach mal Yoshi Shiratori googeln oder auf YouTube eingeben, da findet ihr zwei Videos, die beide toll sind. Und ja, das, als ich das gesehen habe, dachte ich, das ist was für Christian.
Das ist fantastisch, wirklich. Ich glaube, das war was für ein paar andere Leute, die zuhören.
Fand ich sehr geil. Ist auch ein Volksheld in Japan, hier kennt man den gar nicht. Fand ich sehr inspirierend irgendwie.
Fantastisch. Ja, gut. Dann sind wir durch.
Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
Aber es ist noch hier Formalitäten.
Genau.
Hast du ein Highlight der Woche? Dann mache ich die Formalitäten. Du hast jetzt so viel geredet, kann ich mal das übernehmen.
Ich würde ein Highlight der Woche nachreichen.
Ja, du.
Wir haben so eine Angewohnheit, dass mach du erstmal die Formalitäten.
Folgt uns, wo man uns folgen kann. Bewertet uns auf sämtlichen Portalen. Man kann es auch auf Spotify machen, das wissen manche Leute nicht. Kann man auch einfach auf 5 Sterne klicken. Hilft uns total. Schreibt uns was Nettes in die Kommentare bei iTunes oder wo auch immer. Folgt uns auf Instagram, Tarkan Bakci, Christian_Huber. Und wenn ihr Ja- oder Nein-Fragen habt oder wenn ihr irgendwelche Sätze, die noch nie jemand gesagt habt, Schick die Tag an.
Ja, oder Wikipedia-Artikel wie der von Yoshi Shiratori, die euch irgendwie inspirieren.
Ja, immer sehr damit. Gern. Immer das ist fantastisch. Damit. Davon und von komischen Stimmverstellungen lebt dieser Podcast.
Das stimmt doch nicht. Wir können viel mehr als das.
Und dann ist jetzt hier Tag im Wakti mit dem Highlight der Woche.
Ja, mir ist aufgefallen, dass wir die Angewohnheit haben, dass große Meilensteine in unserer Karriere oder in unserem Leben oft hinten drüber fallen. Und
diesen Hund getroffen haben stattdessen.
Ja, oder so, ne? Genau. Und ich würde gerne zwei Highlights nachreichen. Einmal aus deinem Leben, einmal aus meinem Leben.
Aus meinem Leben?
Ich glaube, der Tag, an dem das passiert ist, haben wir jetzt Highlight der Woche gemacht, dass du einen Brief bekommen hast oder so wieder. Und dabei ist dein Buch in 6. Auflage rausgekommen.
Ja, das ist cool.
Was unfassbar ist. Ja, man vergisst nicht, wie man schwimmt, in 6. Auflage. Ein super, super, super Bestseller. Und bei mir lief die erste Folge Wissen macht A im Fernsehen.
Unfassbar krass. Was aber im fucking echten Fernsehen drin.
Ja, das und jetzt für... Also mal gucken, wie lange, aber wenn es gut läuft, die nächsten 20 Jahre.
Geil, Mann. Ich habe diesen Trailer gesehen mit dem Intro.
Von Wissen macht A. Und
habe fucking Gänsehaut gekriegt.
Das war völlig verrückt. Also wer mich im Kika sehen will, 19:25 montags, kann man Wissen macht A einschalten, dann bin ich da.
Mega geil.
Und ja, wir haben halt stattdessen irgendwelche Briefe besprochen, was wir häufig machen, was ja auch tolle Highlights sind.
Ist ja auch.
Aber ich wollte die zwei Sachen noch nachreichen.
Mega geil. Wer noch ein signiertes Buch von mir haben will, es gibt noch irgendwie so ein paar Restexemplare auf hubersigniert.de. Die URL leitet weiter zu so einem kleinen Buchladen, da habe ich noch ein paar Bücher signiert, wenn das noch jemand haben möchte.
Und dann bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Hören.
Tschüss.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.